Wir sind ja heute Abend nur unter uns und wir hoffen, dass der Herr auch unter uns ist. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir nur hier wären und er nicht, dann könnten wir alle nach Hause gehen. Wenn wir diese Gewissheit nicht mitbringen, dass er gegenwärtig ist, ob viel oder ob wenige, er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und die Verheißung, die er gab, die löst er ein. Und wir sind hier in seinem Namen, in Ehrfurcht vor seinem Wort. Wir haben es oft genug gesagt, alle, die Gott ehren, nicht nur mit den Lippen, sondern mit dem Herzen, glauben sein Wort. Gott ist von seinem Worte nicht zu trennen. Er und sein Wort sind eins. Und wenn wir eins werden wollen mit Gott, dann müssen wir mit seinem Worte übereinstimmen. Und mit dem Augenblick, wo wir mit seinem Worte übereinstimmen, übernimmt er die Verantwortung für uns. Und wie wir es gehört haben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir wissen, dass Gottes Wort ganz verschieden angewandt wird. Der Teufel war der Erste, der sich damit beschäftigte. Und er wird es vielleicht bis ans Ende tun. Selbst als unser Herr auf Erden war, hat er die Bibelstelle, die eben gelesen wurde, in seinen Mund genommen und ist dem Herrn mit diesem Wort begegnet. Wir können es alle lesen. Hier im Psalm 90, so haben wir ja alle gehört, ich meine Psalm 91, hier steht in Vers 11, denn seine Engel wird er für dich entbieten, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Armen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein. Wenn wir das in Matthäus im 4. Kapitel im 6. Vers nachlesen, hier ist ja die Versuchungsgeschichte unseres Herrn. Und es steht, ja, der Feind sagt sogar, von Vers 5, und sagte zu ihm, bist du Gottes Sohn, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seine Engel für dich entbieten und sie werden dich auf den Armen tragen, damit du mit deinem Fuß an keinen Stein stoßest. Der Feind, der Widersacher, hat das Wort Gottes im Munde geführt. Das Gleiche geschah mit allen Schriftgelehrten, mit allen Pharisäern, mit allen. Sie kannten Gottes Wort, aber sie kannten Gott nicht und die Kraft Gottes nicht. Und sie wurden nicht ein Teil des Planes Gottes in ihrer Zeit. Es stand geschrieben, Er wird seinen Engeln gebieten, dass sie dich auf Händen tragen, aber es stand nirgends geschrieben, stürze dich hinab. Das steht nirgendwo. Aber das ist es, was der Feind will. Hinabstürzen. Das ist das Vorhaben des Feindes. Hinunterzustürzen und dann fromme Worte hinterherzurufen. Und vielleicht sogar noch eine Bibelstelle dazuzufügen, um die Sache vor denen glaubwürdig zu machen, die auf ihn hören. Man muss unterscheiden, das sagte mir heute mein Freund, der da hinten sitzt, wie der protestantische Bischof dem Papst gedankt hat in einem Brief und hat das Wort, das Bruder Russ hier erwähnt aus Römer 8, auch in diesem Brief erwähnt, dass nichts scheiden kann von der Liebe Gottes. Und er hat nur noch bedauert, dass kein gemeinsames Abendmahl gehalten wurde. Menschen haben den Blick verloren. Und das ist kein Richten und kein Urteilen. Das ist eine so traurige Feststellung, dass man darüber zerbrochenen Herzens sein muss. Wie viele nehmen das Wort aus Johannes 17 in ihren Mund und sagen, der Herr hat doch gebeten, dass wir alle eins sein sollen. Und es kann passieren, wenn die Zeit noch andauert und das Kommen des Herrn ein wenig auf sich warten lässt, wenn dieser Zusammenschluss sein wird, dass alle diejenigen, die da nicht mitmachen, als Feinde Gottes betrachtet werden, weil sie ja an der Einheit, die geschmiedet wird, keinen Anteil haben. Und schon wird man wieder sagen können, es steht doch geschrieben, sie sollen alle eins sein. Warum wollt ihr nicht? Warum beugt ihr euch Gott nicht? Es steht viel geschrieben. Es muss nur richtig verstanden und aufgenommen werden. Aus dem Psalmwort, so wage ich zu sagen, hätte wohl kaum ein Schriftgelehrter oder Pharisäer herausgelesen, was der Feind herausgelesen hat. Keiner von ihnen allen kam, aber der Widersacher kam und sagte, es steht geschrieben, er wird seine Engel senden und sie werden dich behüten, auf den Armen werden sie dich tragen und du wirst deinen Fuß an keinem Steine stoßen. Ihr Lieben, die Zeit ist da, zu unterscheiden, ob Gottes Wort durch den Geist Gottes gebracht, in dem rechten Zusammenhang gebracht wird oder ob der Feind es missbraucht. Ich muss noch an Mittwochabend denken und Bruder Russ hat keinen Grund, sich zu entschuldigen. Ich habe viel mehr davon, wenn ich zuhöre. Wirklich. Wenn alle Leute so viel haben vom Zuhören wie ich, dann lohnt sich jede Versammlung über alle Maßen. Meine Gedanken vertiefen sich im Wort und ich sehe das Programm Gottes dann vor meinem geistlichen Auge. Ich komme zurück auf die beiden Stellen, Jeremia Kapitel 11 und dann auch 12, und dann in der Chronik. Hier heißt es in Jeremia Kapitel 11 von Vers 2. Vernehmt die Worte dieses Bundes und verkündigt sie den Männern von Juda und besonders den Bewohnern Jerusalems. Und sage du noch Folgendes zu ihnen. So hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Verflucht ist jeder, der den Bestimmungen dieses Bundes nicht nachkommt, den ich euren Vätern zur Pflicht gemacht habe, zu der Zeit, als ich sie aus dem Lande Ägypten und so weiter herausgeführt habe. Hier ruft Gott sein Volk neu auf, die Worte seines Bundes ernst zu nehmen, zu glauben, seinen Weisungen nachzukommen, nicht Menschen geboten. Ihr wisst ja, der Herr hat's gesagt in Markus 7, dass sie Gottes Gebote außer Kraft gesetzt haben und haben Menschen Gebote an deren Stelle gesetzt. Und davon gibt es heute in Hülle und Fülle. Gottes Gebote, Gottes Wort, Gottes Programm, Gottes Heilsplan, Gottes Lehren, alles ist ja über Bord geworfen worden. Aber für alles ist auch ein Ersatz gebracht. Und Menschen haben nicht die Unterscheidung zwischen dem, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Es heißt dann weiter, vernehmt die Worte dieses Bundes und handelt nach ihnen. Wenn wir richtig hingehört haben, wird nicht alle Welt angesprochen, sondern es heißt hier, ihr Männer von Juda und besonders den Bewohnern Jerusalems. Juda war der Stamm, den Gott sich erkoren hatte, aus dem der Messias hervorkommen sollte, als der Löwe aus dem Stamme Juda. Gott hat sein Wort gegeben und er hat von denen, mit denen er etwas vorhatte, gefordert, seinem Worte Glauben zu schenken, seinen Weisungen nachzukommen. Nicht den Philistern hatte Gott etwas zu sagen, nicht den Amoritern und den Jebusitern. Sie hat er preisgegeben, denen, denen er etwas zu sagen hatte. Gott spricht zu denen, mit denen er den Bund aufgerichtet hat. Und heute sind wir es aus Gnaden. Wir dürfen uns zu denen zählen, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was alle Welt macht, was alle religiöse Welt macht oder politische Welt tut, das ist nicht unser Problem. Gott spricht zu uns, zu seinem neutestamentlichen Bundesvolk. Und er verlangt von uns, dass wir allem nachkommen, was er gesagt hat. Hier in Jeremia im 12. Kapitel ist eine kleine Auseinandersetzung im Herzen des Propheten und der spricht dann mit dem Herrn und sagt Folgendes: Du behältst Recht, Herr, wenn ich mit dir streite, und doch möchte ich über dein richterliches Walten mit dir reden. Warum ist das Tun und Lassen der Gottlosen erfolgreich? Und warum bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Du selbst pflanzest sie ein, sie schlagen auch Wurzel. Sie gedeihen und bringen auch Frucht. Nahe bist du ihnen in ihrem Munde, doch fern von ihrem Herzen. Bleiben wir doch bei diesen Worten ein wenig stehen. Hier wird Gott als derjenige angesprochen, der den Gottlosen erfolgreich macht. Haben wir es alle mitgelesen? Das ist die Auseinandersetzung. Warum ist das Tun und Lassen der Gottlosen erfolgreich? Und warum bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Sie alle fühlen sich wohl, haben gar keine Probleme. Sie sind ohne Sorgen. Wer hat die Nöte? Wer wird angefochten? Auf wen hat der Feind sein ganzes Augenmerk gerichtet? Doch nicht auf die Gottlosen. Die gehören ihm doch. Und er ist der Gott dieser Welt. Aber dann ist die Auseinandersetzung ja, dass Gott sie einpflanzt und dass Gott sie erfolgreich sein lässt. Lasst uns das ruhig lesen. Warum ist das Tun und Lassen der Gottlosen erfolgreich? Und warum bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Du selbst pflanzest sie ein. Sie schlagen auch Wurzel. Ja, was nützt dem Gottlosen seine Pflanzung? Was nützt ihm seine Wurzel, die gar tief sein mag? Ein Gottloser bleibt ein Gottloser. Und ein Gotteskind bleibt ein Gotteskind. Gott ernährt, ob ihr es glaubt oder nicht, sogar die Atheisten. Die essen den gleichen Weizen. Sie säen und ernten wie alle anderen. Gott ist der Gott alles Fleisches. Daran ändert sich gar nichts. Aber das war eben doch die Auseinandersetzung. Und wenn man die Bibel liest, dann ging's den Ungläubigen immer gut. Und die Gläubigen haben zu leiden gehabt. Das heißt, sie gedeihen und sie bringen Frucht. Nahe bist du ihnen, ihrem Munde nach, doch fern von ihrem Herzen. Nun, das ist ja hier ein wenig problematisch. Einerseits sind es Gottlose, führen aber den Namen des Herrn in ihrem Munde, ihr Herz aber ist fern von ihm. Und davon gibt's in Hülle und Fülle. Gottlose sind nicht irgendwo, sondern Gottlose sind Menschen, die den Namen Gottes und das Wort Gottes in ihrem Munde führen, aber nicht bereit sind, mit ihrem Herzen zu glauben und danach zu tun. Und damit haben sie sich von Gott gelöst, und wer sich von Gott löst, ist los von Gott, und wer von Gott los ist, der ist Gott los. Die Worte haben heute noch immer die gleiche Bedeutung, wie sie früher hatten. Und dann heißt es weiter, du aber, Herr, du kennst mich durch und durch und hast erprobt, wie mein Herz zu dir steht. Ist das nicht wunderbar? Du, o Herr, kennst mich durch und durch und hast mein Herz erprobt. Oder hast mich erprobt, wie mein Herz zu dir steht. Ich glaube, dass ein jeder Mensch, der durch Prüfungen hindurchgehen muss, dass dadurch sein Herz, sein Wesen, sein ganzes Leben erprobt wird. Soll der Gottlose doch eingepflanzt sein? Soll er unangefochten bleiben? Ich will lieber die Anfechtung und die Prüfung und alles, was dazu gehört, über mich ergehen lassen, aber zu denen gehören, die einst beim Herrn sein werden. Und wenn wir auf das Wort, das ja auch am Mittwoch schon angeklungen und auch kurz behandelt wurde, aus der Einweihung des Tempels im Alten Testament hören, da lesen wir in 2. Chronik im 5. Kapitel. Und was mich hier bei dieser gesamten Angelegenheit sehr bewegt, ist die Erhörung des Gebetes und die Antwort Gottes, die dem Gebet dann folgte. Ehe das alles kommen konnte, mussten gewisse Dinge geordnet werden. Nicht nur der Baum musste stehen, sondern alles, was in den Vorhof gehörte, musste hinein. Was ins Heiligtum gehörte, musste hinein. Was ins Allerheiligste, ins Offenbarungszelt gehörte, musste hinein. Alles musste auch innerlich geordnet werden. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich musste alles stimmen. Wir lesen hier in 2. Chronik im 5. Kapitel von Vers 5 und trugen sie hinauf. Vielleicht muss ich doch den 4. Vers lesen, um des Zusammenhangs willen. Als nun alle Ältesten der Israeliten sich eingefunden hatten, hoben die Leviten die Lade auf und trugen sie hinauf, ebenso das Offenbarungszelt samt allen heiligen Geräten, die sich im Zelt befanden. Die levitischen Priester trugen sie hinauf. Ihr denkt doch alle an die Predigt Bruder Brenhams, Gott einen Dienst zu tun, ohne dass es sein Wille ist. David hat einen neuen Wagen genommen, hat Ochsen davor gespannt und hat die Lade auf den neuen Wagen getan. Aber von Gott aus gehörte sie auf die Schulter der Leviten. Und da war ein ganz wunderbarer Gedanke, den habe ich noch nie, ich habe ihn, soweit ich weiß, auch nicht aus der Bibel herausgelesen bis zum heutigen Tage. Da sagt Bruder Brenhim, dass die Lade jedes Mal, also von jedem, auf der linken Schulter, nämlich über dem Herzen, getragen werden musste. Ja, auf der linken Schulter musste sie getragen werden. Wie das richtig gemacht werden kann, das wissen nur die Fachleute. Aber so wird es da betont in der Predigt oder in einer anderen. Sie musste über dem Herzen liegen. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, wie ist das denn möglich? Hier ist die Lade. Nehmen wir an, dieses Buch wäre jetzt die Lade. Und der Rechte hätte es gut. Der stellt sich hier hin und die Lade ist auf seiner linken Schulter. Aber was soll der andere tun, wenn der jetzt hier steht? Er steht also links und die Lade ist rechts und er soll trotzdem auf der linken Schulter tragen. Aber ich bin so froh, dass die Bibel auch darüber Auskunft gibt. Es waren nämlich an der Lade die Ringe und durch die Ringe wurde die Tragestange getan, so dass sie ja vor der Lade hervorschaute und so konnte erfüllt werden, dass eben beide, der eine und der andere, links und rechts, vorn und hinten, denn die Stange, die Tragestange, schaute ja über die Lade hinaus, so dass tatsächlich die Möglichkeit bestand, dass sie getragen werden konnte von allen über dem Herzen. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Gott will nicht, dass wir sie nur auf der Schulter tragen, ja? Gott will, dass wir sie über dem Herzen tragen. Gottes Wort muss in unserem Herzen sein, denn da gehört es hin. Und Er hat immer noch Männer, die sie tragen, aber auch Menschen, die das, was darin geschrieben steht, denn darin war ja Gottes Wort. Und Menschen, die das Wort Gottes aufnehmen, werden am Ende als Sieger hervorgehen und sich nicht mehr auseinandersetzen müssen mit den Leuten, die aufgeblüht sind und dann doch ausgerissen wurden. Gott lässt doch alles wachsen. Die Sonne Gottes scheint über Gerechte und Ungerechte, über Böse und Gute fällt der Regen. So steht's in der Bergpredigt. Das hat unser Herr selber gesagt. Aber an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und die einzige Frucht, die vor Gott gilt, ist die Frucht, die er selber in dir und in mir hervorbringen kann, nämlich die Frucht des Geistes, unter denen, in denen und durch diejenigen, die das Wort Gottes, das Geist und Leben ist, aufgenommen haben, damit durch den Geist das göttliche Leben in jedem gewirkt werden kann und die göttliche Frucht hervorkommt. Also, die Leviten haben die Late mit dem Worte Gottes an die Stelle getan, wo sie hingehörte, nämlich in das Allerheiligste. Lasst mich weiterlesen von Vers 6. Der König Salomo aber und die ganze Volksgemeinde Israel, die bei ihm versammelt war, standen vor der Lade und opferten so viele Stück Kleinvieh und Rinder, dass ihre Menge geradezu unzählbar war. Alsdann brachten die Priester die Lade mit dem Bundesgesetz des Herrn an den für sie bestimmten Platz, nämlich in den Hinterraum des Tempelhauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherube. Ihr wisst ja, im Allerheiligsten waren die beiden Cherube, die ihre Flügel miteinander anstießen ließen, und sie bewachten den Gnadensitz, den Gnadenthron. Sie bewachten das Wort, die Bundeslade. Und merkwürdig ist auch hier, die Leviten haben die Bundeslade so weit getragen, wie sie gehen durften. Und dann übernahmen sie die Priester und stellten sie an den von Gott bestimmten Ort. Ach, wenn wir und alle, die vor Gott bestehen wollen, die göttliche Ordnung von Herzen respektieren könnten, die Herrlichkeit Gottes käme auch jetzt wieder herab. Es fehlt einfach daran. Jeder, ich meine jetzt nicht uns hier, verzeiht, denn ich glaube, dass wir nicht zusammenkommen, um unseren Starrsinn durchzusetzen. Wir kommen hierher, um uns aufrichtig und ehrlich von Gott zurechtbringen, korrigieren zu lassen, ermahnen zu lassen. Aber es gehört einfach dazu, dass uns diese Dinge vor Augen geführt werden. Alles auf seinem Platz. Die Leviten hatten ihre Aufgabe, die Priester hatten ihre Aufgabe, der Hohepriester einmal im Jahr seine Aufgabe. Alles wurde geordnet. Die Bundeslade mit dem Bundesgesetz wurde in das Allerheiligste an den für sie bestimmten Ort gebracht, unter die Flügel der Cherube. Da war die Gegenwart Gottes. Diese Cherube sollten die Gegenwart Gottes versinnbildlichen. Als Jesaja in die Herrlichkeit schauen durfte, hat er ja auch gehört, wie die Cherubim und Seraphim gerufen haben, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Er ist umgeben von Cherubim. Und hier sollten sie anzeigen, Gottes Gegenwart ist da, wo sein Wort ist. Und das hat uns sehr viel zu sagen. Es steht nicht nur in der Bibel, sondern ist in unser Herz hineingeschrieben worden. Es fällt noch auf, dass vielerlei an Umrahmung war, aber dass 120 Priester auch gegenwärtig waren. Das steht hier in Vers 12. Vers 12 und dann vielleicht Vers 13. Und bei ihnen an 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Es hatten aber die Trompeter und die Sänger wie ein Mann mit einer Stimme einzusetzen, um dem Herrn den Lobpreis und Dank darzubringen, sobald sich also der Schall der Trompeten und Zimbeln und so weiter erklingen oder erschallen würde, erhob und man das Loblied auf den Herrn anstimmte, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewig. Da wurde das Haus, der Tempel des Herrn, von einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten, um ihren Dienst zu versehen. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Gotteshaus. Hier haben wir ein vollkommenes Bild der neutestamentlichen Gemeinde. Auch sie wurde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt. 120 haben sich versammelt. Und da waren nicht Ohrenbläser und Menschen, denen die Ohren juckten, sondern es waren Menschen da, die Ehrfurcht vor Gott und seinem Worte hatten, die der Verheißung, die der Herr gab, Glauben schenkten, und deshalb kamen sie auf den Obersaal. Und wenn hier gesagt wird oder gesungen wird, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewig. Ihr wisst, es war im Alten Testament. Aber die Güte Gottes währet ewiglich und seine Gnade von Geschlecht zu Geschlecht bei allen denen, die Gott fürchten. Gott war schon immer gnädig. Gott war schon gnädig zu Abrahams Zeiten. Gott war gnädig zu Henochs Zeiten. Gott war gnädig zu Moses Zeiten. Gott war immer gnädig, aber Menschen mussten ihn in Demut suchen. Und wer ihn suchte, von dem ließ er sich finden. Und das waren diejenigen, die er gesucht und gefunden hat. Auch das ist wichtig. Und wenn wir es dann mit Römer 15, Vers 6 vergleichen, es heißt, um dem Herrn wie ein Mann mit einer Stimme zu danken. Das ist so wichtig. Wir kommen ja zum Gebet zusammen und haben Mühe, einander klarzumachen, dass beim Gebet keine Zuhörer nötig sind, wie beim Singen keine Zuhörer nötig sind. Übrigens hat David all seine Psalmen gesungen. Im Gebet gesungen. Beim Gebet sind Zuhörer sehr schlecht am Platze. Jeder muss die persönliche Verbindung mit Gott suchen und finden. Aber es freut uns, dass schon ehe Salomo mit seinem Gebet zu Ende war, dass schon die Herrlichkeit Gottes herabkam, als die Bundeslade auf ihren Ort gestellt wurde. Es ist nicht der Mensch, um den es geht, den Gott gebraucht, sondern es sind die Menschen, die an dem, was Gott tut, Anteil haben. Und sie kommen in seine Gegenwart und sehen, dass seine Herrlichkeit herabkommt. Es heißt hier in Kapitel 6 von Vers 4, dann sprach er, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der die Verheißung, die er meinem Vater David mündlich gegeben, nun tatsächlich erfüllt hat. Da er sagte, seit der Zeit, als ich mein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt habe, ja, ich habe heute Abend Mühe mit dem Lesen. Lass uns von Vers 7 weiterlesen. Nun hegte zwar mein Vater David den Wunsch, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Aber der Herr ließ meinen Vater David verkünden, dass du den Wunsch gehegt hast, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du wohlgetan. Jedoch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein leiblicher Sohn, der dir geboren werden wird, der soll meinem Namen das Haus bauen. Nun hat der Herr die Verheißung, die er gegeben, in Erfüllung gehen lassen. Denn ich bin an die Stätte meines Vaters getreten oder Stelle und habe den Thron Israels bestiegen, wie der Herr es verheißen hat. Und ich habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, den Tempel erbaut und habe daselbst die Lade aufgestellt, in der sich die Urkunde des Bundes befindet, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat. Es ging mir in der Hauptsache um diesen Vers von der Urkunde des Bundes. Ihr wisst, auf Erden gibt's gewisse Urkunden. Und ich las heute im Esra und im Nehemia, als das Volk Israel zurückkehrte, waren unter ihnen solche, die nach ihren Urkunden suchten und sie nicht fanden. Und sie wurden ausgeschlossen, sie hatten keinen Anteil und es hieß, wartet, bis ein Priester kommen wird mit dem Licht und Recht, dem Urim und Thummim, um Gott zu befragen. Erst dann, wenn wir die Antwort haben, könnt ihr in die Gemeinde aufgenommen werden. Aber wir kommen auf diesen Gedanken noch zu schreiben oder zu sprechen. Hier heißt es, die Urkunde des Bundes. Gott hatte einen Bund geschlossen. Er war nicht nur mit Worten, er war geschrieben. Er wurde in die Bundeslade hineingetan. Gott konnte nie mehr zurück von dem, was er gesagt hatte. Und auch im Neuen Testament kann Gott nie zurück von dem, was er gesagt hat. Es steht alles schwarz auf weiß geschrieben. Wir haben das Alte Testament und das Neue Testament. Und Gott hat für beide Testamente verantwortlich gezeichnet. Er sieht zu, dass alle Worte seines Bundes an dem Volke, das in diesen Bund Gottes mit eingeschlossen wurde, Erfüllung finden. Hier heißt es, und das ist ja auch der Hauptgedanke hier mit, in Vers 17, nun also, o Herr, Gott Israels, lass deine Verheißung, die du deinem Knechte David gegeben hast, in Erfüllung gehen. Wir merken, worum es ging. Verheißung und Erfüllung, Bundesschließung, Gesetzgebung und ein Volk, in dessen Herzen das Wort Gottes sein sollte. Das Gebet ist ja nicht kürzer oder ist wesentlich länger, wie wir es manchmal zu tun pflegen. Am Ende kam dann die Antwort. Und das finden wir hier in den letzten Versen von Kapitel 6 und dann auch in den ersten von Kapitel 7. Es heißt hier von Vers 40, nun denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun, mache dich auf, Herr, mein Gott, zu deiner Ruhestätte. Du selbst und deine machtvolle Lade. Lass deine Priester, o Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden und deine Frommen sich freuen des Glücks. O Herr, mein Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab. Gedenke der Gnadenerweise, die du deinem Knechte David verheißen hast. Wenn wir in diese Zeit des Hochmuts, der Arroganz und was alles so unter dem Volke ist, hineinschauen, dann könnte ich dazu neigen, zu fragen, wer würde heute kommen, wenn David hier wäre und seine Psalmen singen würde? Wer wäre anwesend? All die Frommen wären nicht da. Die wären nicht da. Die hätten ihr Urteil schon längst gefällt. Habt ihr gemerkt, was ich gesagt habe? Ihr Urteil. Ja? Ihr Urteil. Das wissen die meisten gar nicht. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Nicht, was ein anderer über dich sagt, ist maßgebend, sondern was du über einen anderen sagst. Das ist dein eigenes Urteil, das über deine eigenen Lippen kam. So hast du es für recht empfunden. Und so wird es einmal sein und nicht anders. Meint nicht, dass Gott Unrecht handeln wird. Gott wird jedem das volle Recht zugestehen. So wie er es gesehen hat, so wird es dann auch sehen. Und hier heißt es, dass Gott der Herr in Gnaden herabschaute. Und wenn die Leute schon nicht gekommen wären, zumindest nicht in dieser Generation. Ich wage das fast zu sagen. Wenn der Salomo heute hier wäre, hier wäre niemand versammelt. Die Leute wären alle zu Hause und die Stühle wären leer. Oder wären doch noch ein paar hier. Ihr wärt hier. Na gut, das genügt für den Anfang. Das genügt für den Anfang mit Gott. Aber so ist das. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Und die Menschen merken es nicht. Sie gehen an der Realität vorbei. Sie erheben sich über Gott und Gottes Wort. Jeder, der sich über Gottes Wort stellt, der stellt sich über Gott. Und wer sich darüber hinwegsetzt, setzt sich über Gott hinweg. Hier heißt es, in so wunderbarer Weise: Nun denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Ihr Lieben, warum kommen wir zusammen? Wir können ja alle zu Hause beten, und das tun wir sicherlich mehr oder weniger. Wir lesen die Heilige Schrift, wir beten, wenn es auch manchmal nicht so fließt, wie wir es uns wünschten. Aber wir suchen zumindest, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Aber wenn wir hier sind, dann werden viele Kohlen zusammengetan und ein wenig Wind des Geistes weht und göttliches Feuer wird angezündet. Und dann kommt die Flamme und der Herr sagt: Was wollte ich lieber? Es brennete schon. Wenn wir alle unseren Mund öffnen, unser Herz auftun und zu Gott beten, dann wird er erhören und antworten. Höre auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun mache dich auf, Herr, mein Gott, zu deiner Ruhestätte. Du selbst und deine machtvolle Lade. Hier haben wir's. Gott sollte mit seinem Wort vereint sein. Du selbst und deine machtvolle Lade. Beides gehört zusammen. Gott und sein Wort ist unzertrennlich. Und hier werden wir als Volk Gottes mit eingeschlossen. Und es heißt: Lass deine Priester, nicht die Priester einer Religionsgemeinschaft, sondern deine Priester. Und Gott sprach: Du sollst Priester sein nach der Ordnung Melchisedeks, mit Bezug auf Christus, den Sohn Davids im Geiste, und mit Bezug auf uns, dass wir erlöst wurden und ein Volk von Königen und Priestern sein dürfen. Lass deine Priester, nicht die orthodoxen Priester oder jene, sondern deine Priester, nicht die Baalspriester, nicht die Aschera-Priester, deine Priester, Menschen, die du in dein Reich, in deine Gemeinde hineingestellt hast, die dein Wort schätzen, lieben und respektieren, deine Priester, Herr, mein Gott, die sollen sich in Heil kleiden. Sie sind in Heil gekleidet. Gott hat uns Heil widerfahren lassen aus Gnaden. Und das ist etwas Großes. Lass deine Priester, Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden und deine Frommen sich freuen des Glücks. Wer sind diese Menschen, von denen Gott hier durch den Mund Salomos sprechen lässt? Menschen wie du und ich waren damals dabei, als Gott der Herr seine Verheißung erfüllte und den Tempel bauen ließ, alles auf den bestimmten Platz stellen ließ. Und dann kam diese Vereinigung. Hier das Wort Gottes in der Bundeslade und Gott der Herr, der mit seinem Worte und mit seinem Volke ist, kam in der Wolke der Herrlichkeit herab, so dass alle es sahen. Und ihr wisst ja, wenn wir später oder noch weiterlesen würden, wie sie dann auf ihr Angesicht gefallen sind und niederknieten, um Gott anzubeten. In Vers 32 heißt es: O Herr, mein Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab, gedenke der Gnadenerweise, die du deinem Knechte David verheißen hast. Als dann Salomo mit seinem Gebet zu Ende war, fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Tempelhaus, so dass die Priester nicht in den Tempel des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllte. Als nun alle Israeliten das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel ausgebreitet sahen, knieten sie, das Angesicht zur Erde geneigt, auf das Steinpflaster nieder, vollzogen die Anbetung und priesen den Herrn, dass er gütig sei und dass seine Gnade ewig wäre. Gott hatte geantwortet, weil alles nach seinem Wort und Willen ausgeführt und getan wurde. Gott wird auch jetzt antworten, nachdem alles gemäß seinem Willen und seinem Worte geordnet und an die rechte Stelle gesetzt wurde, so damit er sich mit seinem Volke, das sein Wort aufgenommen hat, identifizieren kann. Und darum geht es eigentlich in diesen letzten Tagen nicht um frommen Betrieb, nicht um eine Sache, die hier vom Podium aus gemacht werden kann. Alles, was ich oder was wir als Brüder hier machen können, ist doch von uns gemacht. Und damit ist euch und keinem anderen geholfen. Wir alle haben das Recht, wie damals das Volk Israel, das Recht darauf, nachdem wir die Worte des Bundes gehört haben, dass das Feuer Gottes herabkommt und dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllt. Und Paulus schreibt an die Korinther: Wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, und der Tempel Gottes, der seid ihr. Gott will uns zu einem Tempel machen, als Gemeinde und als Einzelne, als Menschen, in denen alles geordnet werden kann, gemäß seinem Worte. Nicht gemäß unserer Überlieferung oder unseren Gedanken oder das, was wir schon immer wussten, sondern gemäß seinem Worte. Und dann wird das Feuer fallen. Dann kommt's nicht vom Podium her, sondern vom Himmel kommt das göttliche Brausen, der mächtige Wind, und das Feuer Gottes kommt herab. Wir möchten zu denen gehören, die am Ende nicht enttäuscht und betrogen sind, sondern die Gnade vor Gott gefunden haben und sich nach seinem Worte ausrichten lassen, die Erfüllung der Verheißung miterleben und den Segen Gottes hörbar, sichtbar, spürbar, erlebbar mitnehmen können. Hier waren nicht nur fromme Worte, hier war eine Antwort Gottes. Und darauf warten wir alle. Wann werden wir in dieser Einmütigkeit des Glaubens, des Wortes, der Lehre, der Hingabe grundsätzlich eins in Christus, wann werden wir so vor das Angesicht Gottes treten können, damit die Herrlichkeit des Herrn herabkommt? Als erstes sollten wir wissen, dass Gott uns Gnade geschenkt hat. Was war mit Salomo? Er hätte ja auch mal auf sich schauen können. Und dann hätte ihm das Herz vielleicht auch etwas schneller geschlagen. Dann hätte er sich gesagt, mein Gott, Was will ich da überhaupt? Da sind doch so viele, die sind wesentlich besser als ich. Was soll ich dort überhaupt? Er hat eigene Gedanken nicht aufkommen lassen. Wisst ihr, was der Mann in seinem Herzen trug? Die Verheißung, die Gott seinem Vater David, und wie er selber sagt, mündlich gegeben hat, die trug er in seinem Herzen. Und das war seine Stärke. Er hatte ein legales Anrecht auf diese Verheißung und auf ihre Erfüllung. Und daran hielt er fest. Was immer kommen mochte, hat ihn nicht aus der Bahn geworfen. Er ging seinen Weg mit Gott und tat, was ihm aufgetragen worden war. Dasselbe müssen auch wir in diesen Tagen tun, indem wir die Verheißungen für diese Zeit von Herzen glauben und dem Herrn dienen, gehorsam sind und uns Gnade schenken lassen. Alles nach seinem Worte und nach seinem Willen zu ordnen. Möge niemandem der Gedanke kommen, dass Salomo das nicht geschafft hat, denn Gott hat ja geantwortet, es ist mühevoll. Das ganze Leben ist mühevoll. Aber hier ging es doch um den göttlichen Teil, um den geistlichen Teil, um die Gemeinde Gottes. Und ihr könnt es nachlesen, in 2. Mose 12 steht's wohl, da wurde Israel zum ersten Mal Gemeinde genannt. Bis dahin war es nur das Volk Israel. Aber mit dem Moment, als das Passahlamm geschlachtet wurde, war es Gemeinde. Ich muss es euch vielleicht noch lesen, aber ich habe es ja schon mal gelesen. Aber es ist vielleicht gut, wenn wir uns diese Dinge vor Augen führen, dass Gott eine Ordnung gesetzt hat. 2. Mose 12 von Vers 2. Der gegenwärtige Monat soll euch als Anfangsmonat gelten. Der erste soll er sein. Unter den Monaten des Jahres gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisungen. Vorher steht der Begriff Gemeinde überhaupt nicht. Aber von dem Moment ab, wo Gott im Begriff war, seine Verheißung einzulösen, die Erlösung und die Befreiung zu tun, das Passahlamm schlachten zu lassen und die Herausführung seines Volkes zu tun, hat er die Seinen als Gemeinde angesprochen. Also nicht mehr Einzelne, nicht mehr jeder in seine Richtung gehend, sondern Gemeinde. Eine Gemeinde, der Gott Verordnungen gab. Eine Gemeinde, mit der Gott einen Bund geschlossen hat. Eine Gemeinde, die Verantwortung vor Gott übernommen hat. Und dasselbe Wort wird im Neuen Testament verwendet. Unser Herr sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Er hat das Reich Gottes gepredigt. Aber wenn es darum ging, dann sagt er, ich will bauen meine Gemeinde. Und dann Gott hat gesetzt in die Gemeinde die Dienste und so weiter. Also, hier haben wir es nicht mit einer Privatangelegenheit eines Mannes zu tun, sondern mit Heilsgeschichte, mit einer von Gott gegebenen Berufung, mit einer Ausführung des Planes Gottes in jener Zeit. Und dasselbe wage ich zu sagen, ist jetzt. Wir haben es nicht im Reiche Gottes mit meiner oder deiner Privatangelegenheit zu tun, sondern im Reiche Gottes muss das, was Gott sich vorgenommen hat, zur Erfüllung gelangen. Und dazu möchte er uns als seine Gemeinde gebrauchen. Er hat das Wort des Bundes an den Ort gestellt, an den es hingehört, nämlich in das Allerheiligste. Und dann, nachdem alles soweit fertig war, kam die Herrlichkeit Gottes herab. Hier waren Sänger, hier waren Trompeter, alles war da. Aber die Priester erhoben, oder alles erhob, die Stimme wie ein Mann und gaben dem Herrn den Lobpreis und den Dank und haben wohl gesungen, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewig. Da wurde das Haus, der Tempel des Herrn, von einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten, um ihren Dienst zu versehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Gotteshaus. Ich will nicht mehr im Hebräer lesen, aber dort steht geschrieben, Mose war treu im Hause Gottes und Christus als Sohn in seinem eigenen Hause und sein Haus sind wir, so steht's dort geschrieben. Wir sind nicht unser Haus, wir sind sein Haus, seine Wohnung, sein Tempel. Wir sind hier auf Erden und stehen ihm zur Verfügung, damit er ausführen kann, was er sich vorgenommen hat. Welch eine Gnade, dass wir bis in diese Zeit hinein nicht nur das Wort als Buchstaben, sondern durch die Gnade Gottes, die Einsicht in den Plan Gottes und die Übersicht über seinen Ratschluss aus Gnaden haben dürfen. Und das alles, weil er etwas mit uns vorhat. Hätte Gott mit Salomon nichts vorgehabt, würden wir nichts von ihm lesen. Es wäre still geblieben um ihn. Aber Gott hatte die Verheißung gegeben durch deinen leiblichen Spross. Aber er hat ja viele leibliche Sprösse. Und wieder hat Gott eine Auswahl getroffen und hat gesagt, dieser soll es sein. Und glaubt mir sicher, wenn Gott die Leute gefragt hätte, die hätten gerade diesen nicht gewählt, wie es bei David schon war und überall. Die Entscheidungen Gottes laufen unserer verstandesmäßig gefassten Entscheidung zuwider. Und da rennen sich alle den Kopf ein und sagen, mein Gott, so nicht, so kann's nicht sein. Und was hat Samuel immer wieder gesagt? Der eine kommt, nein, sagt er, dieser nicht. Und der nächste und dieser nicht. Und so ging das immer weiter, bis die Reihe durch war. Und dann guckt er im Moment und sagt, ja, was ist jetzt hier los? Keiner von ihnen? Und er sagt, fragt, hast du noch ein Jahr? Du bist aber bei den Schafen. Lass ihn kommen. Gottes Wege sind wunderbar, anders als unsere Wege. So viel der Himmel über der Erde ist, sind seine Wege und Gedanken höher als unsere. Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer kann seinen Sinn erfassen und erforschen? Niemand. Aber eins dürfen wir sagen, wie wunderbar sind deine Wege und deine Werke, Herr allmächtiger Gott, auch mit uns in diesen Tagen. Am Ende werden wir sehen, dass Gott seinen Weg mit uns in aller Demut gegangen ist und dass er das Ziel erreichen wird mit uns allen, und wir mit ihm, gelobt und gepriesen, sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen.